Tatort Klimaschutz. Der Podcast für kommunalen Klimaschutz in Deutschland. Spannende Projekte für mehr Klimaschutz vor der eigenen Haustür. Darüber reden wir. Folge 1. Berlin.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Stefanie Schäfter vom Service- und Kompetenzzentrum Kommunaler Klimaschutz, der Beratungseinrichtung für kommunale Akteure im Klimaschutz. Unsere erste Folge führt uns in die Kirche. Und zwar zur Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, kurz EKBO. Denn heute soll es gehen ums Klimafasten, um die Kirche als Akteur im Klimaschutz und Klimaschutzmanager, die im Auftrag der Kirche unterwegs sind. Mit mir sitzen drei Personen hier um diesen Tisch. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser Gespräch. Hier sind Hans-Georg Baske, Gemeindepädagoge und Leiter des Umweltbüros der EKBO. Friederike Höhn, Mitarbeiterin der Kirchenzeitung, und sie hat spannenderweise in 2018 das erste Mal selbst konsequent Klima gefastet und wird uns Frage und Antwort stehen dazu, wie sich das anfühlt und was sie selbst dabei gelernt und mitgenommen hat. Außerdem ist hier bei mir Dr. Jörn Büdel, Klimaschutzmanager mit Schwerpunkt auf dem Bereich Immobilien, und ich bin sehr gespannt, über die Arbeit eines Klimaschutzmanagers in der Kirche heute mehr zu erfahren. Als erstes möchte ich Sie bitten, Herr Baske, uns die EKBO als Organisation vorzustellen.
Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz ist eine sehr spannende Landeskirche. Sie ist auf dem Gebiet des Landes Brandenburgs, des Landes Berlin, aber auch Teile davon liegen in Sachsen, Teile davon liegen in Mecklenburg-Vorpommern und Teile davon liegen auch in Sachsen-Anhalt. Wir haben ca. 1300 Gemeinden, die aber zum Teil sehr, sehr klein sind im Lande Brandenburg, sodass sie sich dann oft auch in sogenannten Sprengeln zusammengebunden haben und zusammengefasst sind. Und diese Kirchengemeinden, die auf dem Land und in der Stadt sind, haben auch sehr unterschiedliche Schwerpunkte. Wir sind ja knapp noch 1 Million Mitglieder in unserer Landeskirche, wobei der größte Teil davon in Berlin wohnt. Und so haben wir das auch mit den Klimaschutzmanagern dann gleich geregelt, dass einer, nämlich der Herr Budde, der heute hier ist, das Land Brandenburg sozusagen bearbeitet und beackert, und der andere, Herr von Moers, die Stadt Berlin bearbeitet, und ein dritter Klimaschutzmanager, der Herr Küstner, dann für die Beschaffung und die Mobilität in der gesamten Landeskirche zuständig.
Kirche und Fasten, kann man mal so sagen, das kennt man, ne? Aber Kirche und Klimaschutz, wie geht das eigentlich zusammen?
Das geht wunderbar zusammen. Wir reden ja nicht so gerne von nachhaltigem Handeln, sondern eher von Schöpfungsbewahrung. Das ist ein theologischer Begriff, der kommt aus den Schöpfungsberichten. Es gibt ja zwei davon in der Bibel. Der eine, der oft bekannte Bericht, wo es dann am Ende heißt, der Mensch bekommt den Auftrag, die Erde sich untertan zu machen. Und das war ja auch lange Zeit der kirchliche Beitrag, der dafür gesorgt hat, dass wir die Situation haben, die wir jetzt haben, nämlich eine sehr schwierige Klimasituation auf der Welt und auch eine sehr schwierige Situation, was die biologische Vielfalt betrifft. Und da ist die Kirche nicht ganz unbeteiligt daran gewesen durch den quasi ideologischen Überbau. Es gibt aber einen zweiten Schöpfungsbericht, und der redet ganz anders von der Bewahrung der Schöpfung, nämlich da ist der Auftrag ganz klar: Wir sollen als Menschen die von Gott geschaffene Welt bebauen und bewahren. Das heißt, wir sollen sie schon verändern, aber wichtig ist, in der Veränderung den Auftrag der Bewahrung ernst zu nehmen. Und daher kommen wir gar nicht an Umwelt- und Klimaschutz vorbei. Und es wäre ein Unding, wenn Kirche sich nicht mit den Fragen von Umwelt- und Klimaschutz beschäftigt.
Wir sind hier, um über das Klimafasten zu sprechen. Deshalb würde ich mich an der Stelle an Sie wenden, Frau Höhn. Klimafasten, was kann ich mir darunter vorstellen und wie ist diese Idee entstanden?
Fastenzeit ist die Zeit vor Ostern, 7 Wochen, in der man traditionellerweise verschiedene Fastensachen macht. Also klassische Fastenkonzepte, die ja auch im säkularen Raum beliebt sind, immer als eine Zeit der Einkehr und der Besinnung. Und da passt das Klimafasten genau dazu, dass man sagt, okay, Das ist ja auch ein Weg, sich bewusst zu machen über sein eigenes Leben auf einer anderen Ebene, wo es nicht um Essen geht oder um sehr persönliche Dinge wie Rauchen oder Alkohol oder Party machen, sondern sich auf sein eigenes Dasein auf der Welt zu besinnen und zu schauen, wo kann ich ganz konkret für mich mein Leben in diesen 7 Wochen umkrempeln und auch zu verzichten. Und ja, jede Woche gibt es ein neues Thema. Das ist auch, glaube ich, jedes Jahr ein bisschen anders. Natürlich geht es immer um Umweltthemen, um Klimaschutz. Und ich habe das letztes Jahr zum ersten Mal gemacht und auch mit einer Kolumne in der Kirchenzeitung begleitet. Dort habe ich jede Woche versucht, einen praktischen Tipp zu geben für unsere Leserinnen und Leser, wie sie zum Beispiel ihre Mobilität verändern könnten. Mal eine Woche ausprobieren, wie ist es eigentlich nicht, das Auto für jedes Gramm Butter, das man vielleicht noch im Supermarkt braucht, anzuschmeißen, sondern zu sagen, okay, dann gibt es heute mal vielleicht keinen Kuchen.
Ja, so Challenges sind ja heutzutage auch sehr beliebt. Das macht man mal 7 Wochen, aber was bleibt dann danach hängen oder was ist konkret bei Ihnen hängen geblieben? Haben Sie etwas in Ihren Alltag integrieren können?
Also ich bin grundsätzlich jetzt sehr anfällig für solche Themen. Das ist eine sehr schöne Motivation, da mit einem konkreten Programm mich mit Themen zu beschäftigen, die auch meinem Alltag bislang nicht so zugetan waren. Zum Beispiel das Thema Finanzen fand ich sehr spannend, das letztes Jahr auch dabei war. Da dachte ich so, da habe ich wirklich noch gar nichts gemacht. Da habe ich mich dann sehr stark damit beschäftigt und bin da auch noch dabei. Und bei den anderen Themen war es eine schöne Motivation. Und ich muss auch für mich sagen, seitdem hat sich mein Leben ziemlich stark geändert. Ich fahre eigentlich fast immer mit dem Fahrrad. Ich habe dann dort auch angefangen, ganz bewusst auf Konsum zu verzichten. Habe zum Beispiel letztes Jahr, ich kann mich erinnern an ein Kleidungsstück, das ich mir neu gekauft habe, wirklich im Laden. Ansonsten versuche ich halt möglichst viel Gebrauch zu besorgen oder selbst zu machen. Ich habe angefangen, mein Einkaufsverhalten zu ändern, also mit Netzen hinzugehen, auf Plastik zu verzichten und bin da jetzt, würde ich mal sagen, bei so 70-75% von dem, was ich kaufe im Supermarkt, dass es wirklich ohne Plastik ist. Das war eine große Veränderung, die mein Leben auch nachhaltig noch bestimmt. Und wie gesagt, mit dem Finanzthema, da bin ich noch so dran. Das ist ja auch ein sehr komplexes Thema, aber das fand ich auch besonders spannend, weil es was war, wo viele, glaube ich, nicht drüber nachdenken.
Wenn ich jetzt jemand bin, der so ein Projekt selber initiieren und selber umsetzen möchte, was brauche ich dafür und welchen Tipp oder Hinweis könnten Sie mir geben, worauf muss ich unbedingt achten?
Also Sie meinen, wenn jetzt jemand sagt, ich will so eine Fastenaktion als selber Kommune umsetzen, oder
genau,
als
Verein, als Kommune.
Ja. Ich würde immer sagen, Vernetzung. Das ist das Wichtigste. Also Paderborn, das Bistum Paderborn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat mit einer Kommune zusammen eine Fastenaktion gemacht und haben unser Material da verwendet. Darüber sind wir da aufmerksam geworden. Und die Kommune hat nicht etwa gesagt, wir wollen jetzt eine eigenständige Aktion machen, sondern die haben gesagt, das hört sich ja total spannend an, gerade für uns als nicht-kirchliche Organisation. Aber wir suchen uns mal jemand, der sich da auskennt. So, und dann sind die halt zu dem katholischen Pfarramt gegangen und der wusste davon und hat davon erzählt. Also Vernetzung, und zwar in allen Ebenen, und zweitens Kontakt aufnehmen, weil das heißt nicht, wir wollen das machen für andere, sondern wir können dann sagen, also wie kann man da hilfreich sein? Also man braucht jemanden, der sich darum kümmert, und zweitens Vernetzung.
Herr Baske, Sie leiten das Umweltbüro der EGPO. Was kann ich mir unter dem Umweltbüro vorstellen und welche Projekte setzen Sie um?
Das Umweltbüro gibt es seit Oktober 2015 und erstmal für 5 Jahre, also bis September 2020, das ist schon nächstes Jahr. Wir arbeiten jetzt gerade daran, ob es eine Verstetigung geben wird. Und das Umweltbüro ist ein ganz konkretes Ergebnis des Umweltkonzeptes unserer Landeskirche. Vor 2014 war das so, dass unsere Landeskirche umweltmäßig ganz schlecht aufgestellt wird. Das ist übrigens total interessant. Es gab die Möglichkeit einer Förderung, die wir dann gar nicht in Anspruch genommen haben. Aber diese Möglichkeit einer Förderung war der auslösende Fakt zu sagen, da wird gefördert vom Bundesministerium die Erstellung von einem Umweltkonzept. Wollen wir sowas nicht machen? Und dann haben wir gesagt, Klimaschutzkonzept war die zweite Überlegung. Und deswegen haben wir gesagt, wir erarbeiten ein Umweltkonzept. Das hat auch die Landessynode beschlossen, dass dafür Geld zur Verfügung gestellt wird zur Erarbeitung. Das haben wir mit der FEST in Heidelberg zusammen erarbeitet. Und die haben mit uns zusammen dieses Umweltkonzept entwickelt. Und als das 2014 im Frühjahr verabschiedet worden ist, haben die Ehrenamtlichen hauptsächlich gesagt, na, wenn wir jetzt ein Konzept verabschieden, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder wir verabschieden es links in die Schublade und es wird dann irgendwann alt und grau und weggeschmissen, oder wir setzen es um. Und es steht da drin in dem Umweltkonzept, dass man dafür ein Umweltbüro braucht. Und dann hat die Landessynode entschieden, 1,5 Personalstellen plus die entsprechenden Sachmittelkosten zur Verfügung zu stellen. Und dann habe ich mich da beworben, bin es geworden, und seit Oktober 2015 zuständig für die Umsetzung des Umweltkonzeptes. Wie gesagt, 43 Maßnahmen mit 10 Themenbereichen. Da ist Bildungsarbeit dabei, genauso wie geistliches Leben. Da ist die Frage Biodiversität dabei, genauso wie Klimaschutz, Mobilität dabei, genauso wie Umgang mit Ackerflächen und so weiter.
Herr Baske, jetzt haben Sie 3 neue Kollegen hier bekommen mit den Klimaschutzmanagern. Was hat sich denn dadurch an Ihrer Arbeit nochmal verändert?
Es hat sich total viel verändert. Ich habe das erste Mal die Situation, dass ich Fachfragen miteinander hier diskutieren kann. Und das ist total spannend. Es wird überraschend wahrgenommen in unserer Landeskirche, dass es nicht nur eine Stelle gibt von einem Umweltbeauftragten oder einem Leiter des Umweltbüros, sondern da sind auf einmal 6 Leute angestellt. Es gab schon ein Aha-Erlebnis, als Anfang April letzten Jahres die 4 Leute vorgestellt worden sind.
Wissen Sie denn, ob es andere Landeskirchen gibt in Deutschland, die auch Klimaschutzmanager
eingestellt haben? Ja, ganz viele. Also wir sind da hinten dran sozusagen.
Herr Budde, Sie sind Klimaschutzmanager seit etwa einem Jahr. Wie sind Sie Klimaschutzmanager geworden und was bringen Sie dafür mit von Ihrer Ausbildung her?
Also ich bin schon seit längerem im Bereich erneuerbare Energien tätig. Ich habe ein Maschinenbaustudium mit Schwerpunkt erneuerbare Energien absolviert, habe dann im Bereich erneuerbare Energien promoviert und bin auch selbst schon lange im Bereich Umwelt für mich persönlich auch aktiv und auch in meinem Freundeskreis. Und ich war die letzten Jahre in der Wissenschaft im Bereich erneuerbare Energien und ich hatte das Bedürfnis, eine Veränderung in meinem Leben zu haben. Man sagt ja so, alle 10 Jahre könnte man mal was verändern. Das war so eine Stelle, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist super, das passt, das könntest du machen. Und dann habe ich mich da beworben und das hat geklappt.
Die Arbeit von Klimaschutzmanagerinnen und Klimaschutzmanagern in Kommunen, stelle ich mir vor, dass das viele unserer Hörerinnen und Hörer ganz gut kennen. Aber wie kann ich mir jetzt Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
Die Herangehensweise, die ich gewählt habe, ist, dass ich gesagt habe, ich muss in der ersten Zeit unbedingt die Akteure vor Ort erreichen. Das ist ja ein langwieriger Prozess, wie sowas stattfindet. Also ich gehe dahin, wir gucken uns die Liegenschaft an, direkt vor Ort. Ich gucke mir die Kirche an, ich gucke mir sämtliche Gebäude an, ich gucke, welche Energieverbräuche tauchen wo, in welcher Form auf. Das ist sehr divers. Also da hat man natürlich Gemeinden, da gibt es eine Umwelt-AG, die schon selbst total aktiv ist und schon total tolle Ideen hat, meistens auch schon ganz viel umgesetzt hat. Dann gibt es Kirchengemeinden, nach mir die Sintflut, hört sich ein bisschen gemein an, aber die haben überhaupt kein Bewusstsein für Klimaschutz oder auch für diese Frage Treibhausgaseffekte und so weiter. Ist ja auch sehr abstrakt alles. Ne? CO2-Äquivalente zu kommunizieren ist nicht unbedingt das Beste, was man machen kann. Und ich gehe jetzt hin, weil bis die das dann umgesetzt haben vor Ort, bis dann das Bewusstsein da ist, bis das in irgendwelchen Gemeindekirchenräten, die ja die entscheidenden Gremien vor Ort sind, kommuniziert ist, bis dann eine Finanzierung dafür gefunden ist und dann muss man noch Gewerke finden, die das vor Ort umsetzen, irgendwelche Maßnahmen, gerade wenn sie baulicher Natur sind, dann muss das Geld quasi ausgegeben sein und dann muss der Antrag hier gestellt worden sein, um dann Fördermittel dafür zu bekommen. Da sind 3 Jahre nichts.
Sie haben gesagt, Kirchengebäude vor Ort sind Schwerpunkte in Ihrer Arbeit. Wo genau setzen Sie da an? Was sind konkrete Maßnahmen und die Schwerpunkte für die nächsten Jahre Ihrer Arbeit?
Also ich fange mit den konkreten Maßnahmen an. Ich denke, da ist es wie überall auch im kommunalen Bereich, dass man natürlich über energetische Gebäudesanierung nachdenken kann, darüber nachdenken kann, was nutzt man für Heizungsanlagen, für Energieträger, wenn es um eine Heizungserneuerung zum Beispiel geht. Auch der Einsatz erneuerbarer Energien vor Ort, der sich häufig sehr schwierig gestaltet, wie zum Beispiel Photovoltaik oder Solarthermie auf Dächern. Roundabout 90% der Gebäude, die ich habe, sind entweder Einzeldenkmäler oder sind im Ensembleschutz als Denkmäler verzeichnet, sodass das immer eine schwierige Sache ist, dann mit der Denkmalbehörde dann sich zu verständigen und zu gucken, ob da irgendwie erneuerbare Energien möglich sind. Wenn es um die Erreichung der Klimaschutzziele geht, sind das eigentlich Sachen, die wichtig sind und die auch gerade den Leuten vor Ort wichtig sind. Das geht für die dann ja wirklich darum, konkret, ach Mensch, hier die Fensterdichtung ist nicht in Ordnung, da zieht es ein bisschen raus, da kann ich ein bisschen Energie einsparen. Das ist die Sachen, mit denen man auf jeden Fall ein Gespräch immer beginnen kann und die auch wichtig sind, die allerdings nicht ansatzweise in die Richtung führen werden, 85% Einsparung in 2050 zu erreichen und die auch nur sehr schwer dazu führen werden, 15% Einsparung zu erreichen. Das heißt, mit allem, was ich an so einem denkmalgeschützten Gebäude machen kann, an irgendwelchen Sanierungsmaßnahmen, kann ich im besten Fall mit wirklich enormem Geldmittelaufwand vielleicht 40% Einsparung erreichen. Alles sehr kleinteilige Maßnahmen, das ist immer noch weit von 85 und dann habe ich nichts mehr, was ich machen kann. Das heißt, ich muss dann immer diese Gemeinden vor Ort als Gesamtliegenschaft betrachten, dass ich gucken muss, inwieweit lassen sich strukturelle Änderungen herbeiführen, inwieweit lassen sich zum Beispiel die Kirchen nicht mehr beheizen. Dann gibt es auch den Fall natürlich durch den Schwund der Mitglieder, dass jetzt häufig Pfarrsprengel existieren. Das heißt, ein Pfarrer ist für 3, 4, 5, 6 Gemeinden zuständig. Das bedeutet gleichzeitig 3, 4, 5, 6 unterschiedliche Dörfer auf dem Land, die auch wieder entsprechend jedes eine Kirche und ein Pfarrhaus und ein Gemeindehaus hat. Also der kann unter Umständen, kann so ein Pfarrer auch locker mal 20 Gebäude in seinem Pfarrsprengel haben. Allerdings braucht ein Pfarrer nur ein Pfarrhaus. Und da ist tatsächlich die Sache, ist ein ganz schwieriges Thema, dass man darüber nachdenken muss, solche Gebäude abzugeben oder sogar zu sagen, sie abzureißen oder sie stillzulegen und einzumotten quasi und darauf zu warten, dass sich da ein gesellschaftlicher Wandel ergibt, der es ermöglicht, auch Denkmäler so auszurüsten, dass sie geeignet sind, 85% Energieeinsparung zu bringen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und natürlich ähnlich wie beim Klimafasten auch ein gewisses Bewusstsein zu schaffen bei den Leuten vor Ort. Also auch das bringt schon viel auf jeden Fall.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie bewegen sich da vor allen Dingen in den kirchlichen Strukturen. Ich bin selbst in Ostdeutschland aufgewachsen und kenne einfach auch die Berührungsängste, die einige da haben. Haben Sie denn den Eindruck, Herr Bode, dass das Thema Klimaschutz nochmal einen anderen Zugang ermöglicht?
Also es war auf jeden Fall auch ein Gedanke, den ich auch hatte, als ich mich auf diese Stelle beworben hatte, dass ich mir gedacht habe, dass es tatsächlich ein neuer Zugang sein könnte, dass man eine Akteursgruppe erreichen könnte, die momentan irgendwie überhaupt nicht an Schöpfungsbewahrung, an kirchliche Aspekte denkt. Also das ist für viele Menschen, die heutzutage meiner Meinung nach Gutes tun wollen und auch Gutes tun in unterschiedlichsten Organisationen, die sind nicht unbedingt in der Kirche, obwohl es da wirklich eine große Schnittmenge gibt und auch vieles von dem, was da an moralischen, ethischen Aspekten für ihre Tätigkeit wichtig ist, sich eigentlich auch in der Kirche spiegelt. Ob ich die erreiche, kann ich bisher noch überhaupt nicht sagen, aber es war auf jeden Fall ein Gedanke dabei.
Herr Budde, ein Jahr sind Sie jetzt dabei als Klimaschutzmanager. Was war denn bislang Ihr größter Aha-Moment oder der größte Lerneffekt, den Sie in diesem Job erlangt haben?
Dass das eine sehr kleinteilige Angelegenheit ist und ja, also es gab nicht den Aha-Moment. Man sieht ja, das ist nicht der Emittent der Landeskirche, sondern das sind Tausende von Emittenten und genauso ist es nachher auch mit dem, wie ich da herangehe. Man kann jetzt nicht ein Leuchtturmprojekt aufmachen irgendwie und sagen, Mensch, hier, wenn ich den dazu kriege, jetzt 85%, dann ist die Landeskirche gerettet. Nee, so ist es nicht und dementsprechend verhält sich das auch hier und damit ist mein Erfolg, dass ich schon recht viele Gemeinden erreicht habe und jetzt bin ich gespannt, was sich in der Umsetzung ergibt.
Herzlichen Dank an meine Gesprächspartner. Ich bedanke mich bei Friederike Höhn, Jörn Budde und Hans-Georg Baske, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit uns über Ihre Arbeit zu sprechen. Ich persönlich habe viel gelernt über die Kirche als wichtigen, verantwortungsbewussten und zukunftsgerichteten Akteur im Klimaschutz. Ich nehme mit als Empfehlung auch für all die Klimaschutzmanagerinnen und Klimaschutzmanager, die in Ostdeutschland unterwegs sind. Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz ist da kompetent und ansprechbar und auch im Klimaschutz unterwegs, genauso wie Sie. Nutzen Sie die Vernetzungsmöglichkeiten und sprechen Sie die Kolleginnen und Kollegen vor Ort an. Wer weitere Informationen zum Klimafasten haben möchte, wir haben es schon gesagt, findet das unter www.klimafasten.de. Das war die erste Folge des Podcasts Tatort Klimaschutz. Heute gab es ein Praxisbeispiel auf die Ohren und ich freue mich auf weitere spannende Gesprächspartner und tolle Orte und Projekte in Deutschland. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Machen Sie auch Ihre Stadt, Ihr Zuhause und Ihre Arbeitsstätte zum Tatort Klimaschutz und vor allen Dingen lassen Sie es uns wissen unter dem Hashtag Team Klimaschutz. Tschüss.
Dieser Podcast ist im Auftrag des Bundesumweltministeriums entstanden. Seit 2008 fördert das Ministerium mit der Kommunalrichtlinie im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative Klimaschutzmaßnahmen in Kommunen. Mehr Informationen finden Sie online auf www.klimaschutz.de.